Hallo, ich bin Leonie. Ihr hört von Anfang an dabei, den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Du bist ständig unterwegs, immer muss ich die Kinder allein ins Bett bringen. Immer machst du das, das nervt mich riesig. Ja, wenn ihr euch da wiederfindet, dann ist diese heutige Podcast-Folge auf jeden Fall was für euch. Denn ich glaube, das kennt jeder von uns, diese Art miteinander zu kommunizieren. Und warum das aber auch ein bisschen Risiken mit sich bringt, das klären wir im heutigen Podcast-Interview. Denn heute geht es um gewaltfreie Kommunikation, kurz GFK, der Eltern. Und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Freude beim Zuhören der heutigen Podcast-Folge. Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was ihr tun müsst, wenn im Haushalt mit eurem Baby oder Kleinkind ein Unfall passiert? Ja, wenn es soweit ist, dann sitzen Schock und Überforderung erstmal tief. Und hinzu kommt, dass viele Eltern gar nicht wissen, wie sie richtig reagieren können und sollten. Und gerade das Thema Verschlucken ist ja im ersten Babyjahr ein extrem großes Thema. Hättet ihr zum Beispiel gewusst, dass 10% aller Todesfälle bei Notfällen hätten verhindert werden können, wenn rechtzeitig die richtige erste Hilfe geleistet worden wäre? Das ist eine ziemlich hohe Prozentzahl. Wir von Babelli empfehlen deshalb allen Eltern die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs, der auf Babys und Kinder spezialisiert ist. Und einen solchen Kurs bieten wir bei Babelli als Online-Videokurs an. Ihr könnt unseren Kurs gemeinsam absolvieren, wo und wann es für euch passt, und ihr lernt in diesem Kurs wirklich alles, was in Bezug auf die Erste Hilfe am Baby und Kind wichtig zu wissen ist. Unser Kurs wurde von 2 Kinderärzten erstellt, die sicherstellen, dass das vermittelte Wissen an euch vor allem korrekt, konkret und auch aktuell ist. Wenn ihr euch also bestmöglich auf Haushaltsunfälle des Babys oder Kleinkinds vorbereiten wollt, seid ihr hier genau richtig. Mit unserem Gutscheincode PODCAST30 bekommt ihr ganze 30 Euro Rabatt auf den Kurs. Ihr könnt den Gutschein entweder in der Babelli-App oder auch unter kurse.babelli.de direkt einlösen. Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Podcast-Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Anfang an dabei. Heute sprechen wir über das Thema gewaltfreie Kommunikation. Vielleicht kennt der ein oder andere das auch unter GFK. Warum viele Eltern falsch miteinander sprechen. Ja, ein vielsagender Titel. Ich bin selber ganz gespannt, was wir hier heute offenlegen werden. Und ich habe für dieses Thema Birgit Gattringer bei uns im Podcast-Studio. Die fleißigen Babelli-Zuhörenden werden sie bestimmt schon kennen. Aber für diejenigen, die dich noch nicht kennen, liebe Birgit, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen.
Ja, hallihallo. Dankeschön für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich hier dabei sein darf. Ja, ich bin Birgit Gattringer. Ich bin Elterncoachin seit über 10 Jahren, bin selbst Mama von 2 Jungs. Die sind mittlerweile 9 und 7 Jahre alt und darf Eltern und Pädagogen begleiten, um Rahmenbedingungen zu schaffen für Kinder, damit sie ein liebevolles und friedvolles Zuhause haben, damit sie ein Umfeld haben, wo sie stark und selbstbewusst ins Leben reinwachsen können.
Wow, richtig schön. Also die Arbeit, die du machst, hört sich sehr umfassend und einfach sehr bestärkend an für Kinder und Familien. Und ja, ich habe ja eben schon benannt, worum es heute hier gehen soll. Ist das denn so, liebe Birgit? Sprechen viele Eltern falsch miteinander oder eher, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, gewaltvoll? Und wenn ja, was bedeutet das und warum ist das so? Hast du hier vielleicht auch so ein paar Beispiele für uns?
Mhm. Ja, in meiner Arbeit mit Eltern merke ich das immer wieder. Also viele Eltern kommen zuerst einmal mit den Problemen, die eben Kinder aufzeigen, zu mir, zu uns. Was aber dann oft So unter der Oberfläche schlummert und lauert sind eben auch Streitereien und Konflikte und Spannungen zwischen den Eltern, die sich dann im näheren Hinschauen, im weiteren Arbeiten, im Vertiefen einfach auch zeigen. Und ja, Eltern sprechen oft falsch oder gewaltvoll miteinander, weil es einfach oft viele Missverständnisse gibt innerhalb der Kommunikation, weil es unterschiedliche Belastungen gibt von der finanziellen oder persönlichen Seite her. Es gibt vielleicht eine ungerechte Arbeitsaufteilung, Zeitmanagement, einfach viel zu viel Stress, Erschöpfung bei den Elternteilen. Aber auch die unterschiedliche Einstellungen, was jetzt die Erziehung der Kinder betrifft, ja, oft unterschiedliche Ansichten oder Meinungsverschiedenheiten können nach und nach zu Konflikten führen. Oder eben auch, wenn es viele unterschiedliche Bedürfnisse der Kinder gibt, ja, Eltern streiten oft darüber, wie die Bedürfnisse der Kinder erfüllt werden sollen. Ob es jetzt, weiß nicht, zum Beispiel Schlafenszeiten oder Essgewohnheiten oder Freizeitaktivitäten geht oder einfach aufgrund der vielen Belastungen, aufgrund der vielen Verpflichtungen, die zur Überforderung, zu Stress und einfach auch zur Erschöpfung führen, das belastet die Beziehung der Eltern und das führt leider sehr häufig zu einer unachtsamen, unbewussten Kommunikation, die dann eher in eine ungesunde Richtung geht und die dann auch eben oft gewaltvoll sein kann. Und gewaltvoll meine ich damit alles, was bei einem Gegenüber Scham, Schuld oder Schmerz verursacht, das alles nenne ich gewaltvoll. Und das können jetzt sein Vorwürfe oder Beschuldigungen, Beleidigungen, Herabsetzungen oder Drohungen. Beschuldigungen oder Vorwürfe, das sind dann so typische Aussagen, wenn du gemeint hast, wegen Beispiele, dass man so sagt, ja, du kümmerst dich nie um die Kinder, ich muss immer alles alleine machen. Also das sind oft so Killerphrasen, so Killerwörter drinnen wie nie, immer, ständig. Ja, es sind so Killerwörter, die ganz viel Schuld und Vorwürfe mit sich tragen. Und die aber den anderen, den Gegenüber persönlich angreifen und der andere Gegenüber sofort in eine Abwehrhaltung kommt oder eben in einen Gegenangriff kommt. Oder so typische Beleidigungen oder Herabsetzungen würden sein, ja, du bist einfach so unfähig, nie kriegst du irgendwas auf die Reihe, immer musst du das und das tun. Oder ja, also das sind so Beleidigungen, die einfach außer verletzend oder auch demütigend sind, wo einfach kein Respekt gegenüber mitschwingt, sondern eher Missgunst und ja, einfach diese Respektlosigkeit. Oder manche fallen dann oft auch so in Drohungen rein, dass einfach bei so starken Konflikten, die sehr heiß oder zugespitzt schon sind, dass es dann so Drohungen kommt wie, wenn du das und das noch einmal machst, dann passiert das und das, ja, dann verlasse ich dich oder dann ziehe ich mit den Kindern aus oder dann siehst du mich nie wieder. Also solche Drohungen, die schüren natürlich nur Unsicherheit, Angst, haben eigentlich so einen versteckten oder so einen hilflosen Versuch mit sich, den anderen zu kontrollieren oder zu manipulieren wollen, aber das führt absolut nicht zu einer konstruktiven Lösung. Oder eben auch so Vergleiche, ja, dass man sich sehr stark orientiert an andere, ja, da ist ja die soziale Medienwelt leider sehr viel davon betroffen, weil wir ständig am Vergleichen sind und ständig haben wir Vergleiche vor unserer Nase. Und wenn man eben dann in diese abwertende Vergleiche reinfällt, tut das natürlich den anderen nicht gut, ja. Also Sätze wären dann zum Beispiel wie, warum kannst du das und das nicht auch einmal mit unseren Kindern machen oder das und das schafft der und der viel besser und warum schaffst du das nicht, ja, wieso kannst du das nicht, warum machst du das nicht, so wie der und der. Also das sind einfach so Vergleiche, die untergraben jegliches Selbstwertgefühl und erzeugen ja natürlich auch das Gefühl, dass der andere nicht genug ist, ja, und dass der andere auch nie genug geben könnte, um dem anderen zu befriedigen oder da irgendwie diesen Wohlwollen wieder zu bekommen.
Ja, danke, dass du es erklärt hast. Ich hatte jetzt zwei Fragen noch. Du hast anfangs gesagt, also es kommen viele Eltern zu dir quasi mit einem Thema, was das Kind betrifft, aber also ist es häufig so oder hast du da so bestimmte Zahlen oder ist es in der Regel so, dass dann das Thema eigentlich zwischen den Eltern besteht, nämlich das der gewaltvollen Kommunikation?
Ja, oft ist ein Mix aus allem. Es ist schon sehr häufig, dass wenn starke Probleme beim Kind da sind, dass auch die Elternbeziehung auf irgendeiner Art und Weise nicht ganz so gesund ist oder nicht so in diesem Zustand ist, wo beide glücklich sind oder beide erfüllt sind. Das merkt man schon immer wieder. Aber ich kenne auch ganz wenig Elternpaare, muss ich auch ehrlich sagen, die das wirklich super gut hinbekommen, ja, weil es einfach in der heutigen Zeit irrsinnig schwierig ist, auf alles zu achten, ja, alle Bedürfnisse irgendwie unter einen Hut zu bringen. War das Elternteil, sollte man so viele Rollen innehalten, ja, Familienmanager und Haushalt und Arbeit und Verpflichtungen, Familienverpflichtungen, Freizeitverpflichtungen, Schule, also es sind einfach so viele Themen mittlerweile, die in den Köpfen der Eltern teilen ist. Und wenn hier auch ein Gegen, also kein guter Ausgleich stattfindet, wenn einfach diese Belastungen immer mehr werden und keine Ressourcen mehr da sind, dann wird jeder Elternteil für sich einfach immer mehr belastet. Und ja, und die Eltern sind aber das Fundament der Familie. Und wenn jetzt einer wegbricht, ist schon mal ein Fundamentpfeiler einmal wirklich im Wanken. Und wenn dann diese gesamte Beziehung wegbricht, bricht dieses Familienhaus zusammen, ja. Deshalb ist es so wichtig, dass wir zuerst bei uns anfangen, dann die Elternbeziehung pflegen. Dann kann sozusagen auch das Familienhaus auf gutem Fundament stattfinden, wo dann auch vielleicht mögliche Probleme der Kinder ganz anders angegangen werden kann.
Ja, danke, dass du es nochmal erklärt hast. Das heißt, du würdest schon sagen, dass es in der heutigen Zeit einfach dass die ganzen Strukturen, denen Eltern in der heutigen Zeit ausgesetzt sind, dass die eine gewaltvolle Sprache oder ein gewaltvolles Miteinander schon begünstigen, oder?
Ja, weil ich denke, viele sind permanent überlastet. Und die Überlastung führt zu Stress. Und Stress braucht ein Ventil, ja. Und leider ist oft so, dass innerhalb eines Familienkontexts die Menschen, denen wir am meisten vertrauen, denen wir am meisten eigentlich auch Liebe auch haben zu den Menschen sind, können wir auch unsere schlimmste Seite zeigen. Und leider ist so, dass wir bei den Menschen, wo wir uns am meisten zugehörig fühlen, eben in der Partnerschaft, aber eben auch zu unseren Kindern, da lassen wir leider oft unseren Stress raus, ungefiltert. Und das führt natürlich dann eben zu Verletzungen. Und ja, wenn da nicht ein Ausgleich passiert, dann, also es gibt ja Konflikte, die sind so klärend, ja, das ist so wie das Gewitter, das einmal durchzieht und dann geht's wieder gut und dann ist wieder Sonnenschein. Aber es gibt eben auch Konflikte, die sind eher wie so Parasiten, ja, die kleben sich auf jede Kommunikation drauf und verbreiten sich und nähren sich mit jedem Wort, der irgendwie vielleicht falsch aufgefasst werden kann oder falsch gesagt worden ist. Und diese Konflikte sind einfach gefährlich, weil da wird einfach nach und nach die Beziehung vergiftet. Und wenn dann so eine ständige Spannung liegt innerhalb der Familie, natürlich spüren das die Kinder und natürlich sind das die Ersten, die da ausbrechen. Ja, unsere Kinder sind die Seismografen der Familie oft auch genannt, ja, weil sie sofort diese Spannungen, also das, was so knistert, das spüren sie. Und viele Kinder brechen da aus, ja. Entweder zeigen sie es dann durch starke Wutanfälle, ständige Geschwisterkonflikte, oder sie kehren sich ganz in sich zurück, werden super ängstlich, haben hohe Trennungsängste und so weiter. Die Kinder sind oft die Symptomträger, was so im ganzen Familienhaus eigentlich sich abläuft und abspielt.
Würdest du sagen, das sind auch, ist auch die größte Gefahr oder das größte Risiko bei einer gewaltvollen Kommunikation zwischen den Eltern, dass die Kinder eben die Symptomträger sind? Oder gibt es sogar noch weitere Gefahren und Risiken dabei? Also klar, es kann natürlich bis zur Trennung gehen, aber ja, was sind so deine Erfahrungen?
Ja, ich glaube, auf der Elternbeziehung ist natürlich, wenn ständig Konflikte herrschen, ständig diese gewaltvolle Kommunikation, auch ständig diese Missgunst in der Luft liegt, dann verliert jeder mal den gegenseitigen Respekt. Ja, das untergräbt jedes Vertrauen zwischen dem Partner und also die Beziehung wird einfach langfristig damit geschädigt. Und je weniger Probleme wirklich proaktiv angegangen werden, je mehr Konflikte entstehen daraus. Ja, wenn Konflikte nicht geklärt sind, dann schwingen die ja immer mit. Bei jedem neuen Konflikt schwingt der Konflikt von vorgestern oder von vorletzter Woche ja noch mit. Und es wird immer größer und die Konflikte werden eigentlich immer mehr anstatt weniger. Und die Schlussfolgerung oder die weitere Folge ist einfach, dass eine emotionale Distanzierung passiert. Ja. Wenn das immer wieder vorkommt, wenn keine Aussprache, keine Versöhnung passiert, kein wieder Reparieren der Beziehung, dann ist es ganz automatisch, dass sich Partner emotional voneinander entfernen, sich dann einsam oder isoliert fühlen und dann passiert sehr häufig, dass es eben dann zu einer Trennung führt, weil einfach da so eine Abstumpfung passiert, so eine so ein Nebeneinander daherleben, was ja keiner eigentlich will. Ja, jeder möchte ja, jeder hat ja diese Sehnsucht, eine liebevolle Partnerschaft auch zu pflegen und zu hegen und zu leben und es zu spüren und diese Liebe auch zu geben und die auch wieder zu empfangen. Das will doch jeder, ja. Aber wenn wir dann eben so diese Kälte in diesem Haus haben oder ständig diese Missgunst, ständig diese Spannung, dann passiert einfach diese emotionale Distanzierung immer mehr, ja. Und die Auswirkungen bei den Kindern ist natürlich eben auch sehr verheerend, ja, weil natürlich diese emotionale Belastung führt zur Unsicherheit, zu Ängstlichkeit, zu Stress, kann aber auch zu Aggressionen führen, ja, wenn Kinder das ständig vorgelebt bekommen, dass miteinander geschrien wird oder sich, weiß nicht, zurückgezogen wird, dann nehmen die das ja auch mit für ihre eigenen Konflikte, ja. Also wir sind ja auch ständig Vorbilder für unsere Kinder und Kinder lernen durch Beobachtung und sie nehmen ja dann auch diese gewaltvollen Kommunikationsmuster ihrer Eltern, übernehmen die ja auch, ja, in ihren eigenen Beziehungen. Das heißt dann eher, also sie würden es dann wahrscheinlich nicht gegen die Eltern anwenden, aber eben die, wo sie merken, das sind die Schwächeren. Und da führt es dann oft auch so zu Mobbing-Situationen, wo vielleicht dann Kinder auf einmal zum Mobber werden oder eben auch zum Mobbing-Opfer werden, weil sie eben nach unten treten, weil sie natürlich das vorgelebt bekommen haben. Ja. Und von der Bindung her ist es natürlich auch kritisch, weil viele Kinder dann ein unsicheres Familienumfeld haben und da kann sich kein Kind wirklich emotional gut entwickeln und daraus entstehen natürlich ganz viele Probleme. Ja, da gibt es ein Riesenspektrum an Möglichkeiten, wo einfach das Kind eben dann aggressiv wird, ständig in Wutanfällen hat oder Geschwisterstreite immer wieder sucht und der Alltag einfach so schwierig wird und so schwer wird und eigentlich nur mehr gestritten wird.
Ja, das glaube ich sofort. Also diese Schwere kann man sich wirklich vorstellen. Und jetzt wäre natürlich die Frage, um den Bogen zu spannen, was kann man tun? Also was könnten Eltern tun, um eine achtsame und liebevollere Kommunikation im Alltag umzusetzen? Und von dem, du hast ja eben schon kurz gesagt, es geht darum, wird ja die Balance herzustellen. Und als du eben gesprochen hast, war so mein erster Impuls als jemand, der sich damit gar nicht auskennt. Ja, irgendwie müssten die Stressoren verringert werden. Aber ich weiß nicht, also auf Elternseite, nimm uns da gerne mit. Was sind deine konkreten Tipps?
Mhm. Ja, natürlich ist das ein super spannendes Thema, die Stressoren einmal überhaupt zu identifizieren, ja, und mal bewusst zu machen, was stresst uns denn im Alltag? Und das kann man entweder im Einzelnen machen oder eben auch gemeinsam. Das wäre eine schöne Übung, dass man mal sagt, den Alltag durchforstet, was könnten wir vielleicht streichen, damit es leichter wird, ja, damit wir wieder mehr Zeit auch gewinnen. Vielleicht gibt's unnötige Sachen, wo vielleicht der eine glaubt, oh, das muss ich unbedingt machen, damit der andere eben zufrieden ist. Aber wenn dann miteinander gesprochen wird, stellt sich vielleicht heraus, dass das gar nicht notwendig ist, ja. Also da hier mal den Alltag zu durchscannen und zu schauen, wo könnten wir ja auch diese Stressoren, wie du es genannt hast, zu reduzieren oder zumindest zu minimieren, wenn man es nicht eliminieren kann, ja. Und ja, der zweite Schritt ist, glaube ich, so dieses Bewusstsein darüber zu haben, dass Liebe auch wirklich auch Arbeit ist, ja. Da gibt's ja diesen Spruch, Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und das ist auch wirklich so, ja. Es geht ja, wir verlieben uns. Es gibt so die erste glückliche Zeit, dann kommen die Kinder dazu, dann kommen die Probleme, dann kommen die Herausforderungen. Zeit wird immer weniger. Wenn wir noch nicht Eltern sind, dann hat jeder irgendwie so noch ausreichend Ressourcen für so die eigenen Bedürfnisse erfüllen, dann für Zeit gemeinsam zu haben, Hobbys vielleicht gemeinsam zu pflegen. Aber wenn dann Kinder dazukommen, das ist wie wie zwei Unternehmen, die fusionieren. Und da entstehen ganz natürlich neue Aufgaben, neue Wege, neue Verpflichtungen, neue Verantwortlichkeiten. Und leider passiert es so häufig, dass Eltern da so unbewusst hineinstolpern, ja. Und wenn wir aber unbewusst hineinstolpern in die Elternschaft, dann passiert sehr häufig, dass da einfach dann ein Ungleichgewicht passiert und es nicht mehr schaffbar ist, diese Ressourcen hochzuhalten, damit man die Belastungen gut schaffen kann. Und dieses Bewusstsein ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass die Eltern sich auch über diese zusätzlichen Aufgaben, ja, austauschen und miteinander sprechen und vieles mal auf den Tisch gebracht wird, ja. Sehr viel passiert aus einer gewissen Selbstverständlichkeit und Gedanken sind dann oft so wie, das ist ja logisch, dass du das so machst, ja, aber es ist eben nicht logisch. Sachen müssen einfach besprochen werden. Genau. Und natürlich hilft auch bei der Sprache die GFK, wie du es am Anfang eben erwähnt hast, die gewaltfreie Kommunikation ist da ein wundervolles Werkzeug dazu. Hier geht es darum, 4 Schritte anzuwenden. Ich bin da jetzt ein bisschen abgegangen in der Beratung von Eltern, weil ich gemerkt habe, das ist oft so sperrig oder nicht so alltagstauglich. Aber es geht darum, mit dieser GFK-Methode für sich selbst die Situation zu reflektieren. Also davon bin ich ein riesengroßer Fan, dass man diese 4 Schritte selbst einmal zuerst durchgeht. Und das hilft einen enorm, so einen gewissen Abstand zu bekommen, dass dieser Konflikt, dass man nicht so sich verheddert im Konflikt, sondern dass man eine Vogelperspektive wieder einnehmen kann. Und die 4 Schritte der GFK ist eben der erste Schritt, das ist eine neutrale Beobachtung. Also wenn man sich vorstellt, es gibt eben diese Situation und so neutral wie möglich das zu beschreiben. Ich gebe da immer diesen Rat mit, als würde man ein Nachrichtenreporter-Sprecher sein, der gerade auf dem Helikopter oben sitzt und dann von oben herab die Situation betrachtet. Wie würdest du da diese Situation beschreiben? Ja, und da ist ganz, also das ist ohne Bewertung, ohne Interpretation, weil oft schwingen ja Interpretationen mit, die dann beim Gehör vom anderen schon wieder so diese Alarmglocken aktivieren. Und wenn wir da aber in der Neutralität bleiben, dann aktivieren wir beim Gegenüber nicht dieses, aha, okay, jetzt ist da schon wieder irgendwas im Busch, ja, ich muss mich schon wieder verteidigen oder ich muss in die Gegenwehr gehen, sondern es bleibt einmal auf einem neutralen Boden. Und der zweite Schritt ist dann so diese Gefühle zu benennen, wie ich mich dabei fühle, ja, ich bin da verärgert, ich bin da frustriert drüber, Und dann der dritte Schritt ist, die Bedürfnisse zu nennen. Das ist, glaube ich, eines der schwierigsten Schritte für Menschen, das überhaupt einmal dahinter zu schauen, weil oft sind einfach die Gedanken und die Gefühle so laut, dass man gar nicht weiß, hey, um was geht's denn mir denn jetzt wirklich? Was ist denn mir jetzt gerade in dieser Situation wirklich wichtig und um was geht's da jetzt eigentlich, ja? Und das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger eigener Reflexionsschritt, da dahinter zu schauen und eine Schicht tiefer zu kommen. Und das Interessante finde ich immer in der Beratung oder in der Arbeit mit Eltern, dass man auf der Bedürfnisebene trifft man sich viel leichter als auf der Gefühlsebene und auf dieser Situationsebene, ja. Weil bei den Bedürfnissen, da sind wir uns sehr schnell einig, weil wir haben uns ja gefunden, weil wir ähnliche Werte in uns tragen, weil wir uns gegenseitig schätzen aufgrund so der inneren Einstellung, der inneren Haltung. Und wenn wir auf dieser Ebene uns wieder treffen, dann lösen sich diese Konflikte oben, ja, auf der Oberfläche sehr schnell wieder auf. Aber eben, dass man da runterkommt auf diese Bedürfnisebene, auf diese Werteebene, das ist eben so diese innere Arbeit, diese, ja, dieser innere Prozess, auch diese Klarheit zu finden, um was geht's jetzt eigentlich wirklich, ja. Und dann der vierte Schritt der GfK ist, so diese Bitte zu formulieren. Und da ist auch wichtig, dass die konkret ist, dass die positiv formuliert ist und dass die auch so formuliert ist, dass sie abgelehnt werden kann. Und da ist, glaube ich, dann auch nochmal so eine Schwierigkeit oder Stolperstein, dass man eher glaubt, wenn ich eh schon so diese vier Schritte gemacht habe und dann meine Bitte geäußert habe und der andere macht es dann trotzdem nicht, ja, dass dann wieder so diese Frust entsteht, und da wieder diese Klarheit zu finden, okay, diese Bitte kann auch abgeschlagen werden. Und das bedeutet jetzt nicht, dass das jetzt eine persönliche Ablehnung von mir ist, sondern dass gerade was anderes für den anderen wichtiger ist. Ja, und allgemein ist, glaube ich, wichtig, von Ich-Botschaften zu sprechen, ja, also dieses Wegzukommen von du hast und du bist und du machst, ja, und dann auch immer diese Killerphrasen, was ich jetzt schon vorhin gesagt habe, dieses immer oder ständig oder nie, dass man sich da an die Nase nimmt, dass man das eliminiert aus der eigenen Sprache und mehr von sich spricht, von der eigenen Perspektive, anstatt eben auf den anderen loszugehen und den zu beschuldigen, anzugreifen oder so weiter, ja.
Hast du vielleicht so ein kurzes Beispiel für uns, um das Ganze irgendwie fassbarer zu machen mit den einzelnen Schritten? Also zum Beispiel, oder mir fiel jetzt gerade ein, immer bist du abends unterwegs und ich muss ständig die Kinder alleine ins Bett bringen.
Ja, also da mal der erste Schritt wäre ja die Beobachtung. Was ist da jetzt wirklich tatsächlich wahr? Ja, ist es wirklich immer? Ist er wirklich ständig unterwegs? Oder ist es, dass konkrete Tage, ja, gestern und heute warst du unterwegs und ich habe die zwei Tage das Bett gehen übernommen? Ja, das ist relativ eine neutrale Beschreibung der Situation. Und dann geht's einmal so um dieses innere Hinspüren. Wie geht's mir dabei? Ja, was fühle ich dabei? Was ist jetzt wirklich so in mir los? Und wird wahrscheinlich derjenige sagen, hey, ich fühle mich überfordert wahrscheinlich auch. Ja, es ist diese Überforderung, das Angestrengtsein und vielleicht auch das Alleingelassensein. Also ich fühle mich alleine gelassen. Ich fühle mich, ja, traurig vielleicht auch, ja, fühle mich gestresst, weil mir Zusammenhalt wichtig ist. Ja, mir ist wichtig, dass wir den Familienalltag zusammenschupfen und wuppen und das meistern. Und dann die konkrete Bitte, kannst du dir einteilen, dass, weiß nicht, heute du die Kinder übernimmst oder dass du nur einmal in der Woche unterwegs bist. Also da gibt's ja dann ganz viele unterschiedliche Überlegungen, was halt dann wichtiger auch für denjenigen ist.
Ja.
Macht das Sinn?
Das macht total Sinn. Und dann habe ich mich gefragt, wenn die andere Person die Bitte nicht wahrnimmt, würdest du Eltern raten, nochmal ins Gespräch zu gehen?
Genau, da gibt es im Prinzip dann diese Schleife, ja, dass man sich immer wieder darauf dann konzentriert, eben auch auf diese Werte und auf diese Bedürfnisse, ja, dass man dann nicht eben in diesen Streit reinkippt und dann nur auf dieser Ebene jetzt quasi, wie oft geht derjenige jetzt aus oder ist weg, sondern hey, nochmal eine Schicht tiefer, ja. Was ist denn dein Beitrag, damit es unseren Kindern gut geht, zum Beispiel, ja? Zum Beispiel kann man da auch diese Werte mitgeben, dass einem wichtig ist, dass die Kinder gut in den Schlaf kommen, weil die Sicherheit brauchen, weil die Schwierigkeiten einfach noch haben, den Tag loszulassen, ja, dass Einschlafbegleitung einfach vielleicht länger noch dauert bei dem einen oder anderen Kind. Dir ist aber wichtig, dass die Kinder da die Sicherheit vermittelt bekommen, dass sie da gut in den Schlaf kommen können. Und dann wird es wahrscheinlich da einen Treffpunkt geben, ja, weil die meisten Eltern haben ja selbe Bedürfnisse, vor allem um das Wohlergehen der Kinder, ja. Allen Eltern wollen ja das Beste für ihre Kinder. Die wollen, dass es ihnen gut geht, dass sie glücklich sind, dass sie gut aufwachsen können.
Ja. Richtig spannend. Ich kann mir vorstellen, also ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht innerlich erstmal als Elternteil total die hohen Erwartungen an die GfK hat und dann vielleicht im Tun merkt, dass es wahrscheinlich Übung braucht, um das Ganze langfristig zu etablieren, oder?
Ja, es braucht auf jeden Fall sehr viel Übung. Deshalb rate ich einfach zuerst einmal diese Metaebene mit der GfK einzunehmen für einen selbst. Ja, alleine durch diesen ersten Schritt der Beobachtung kann ich meine eigenen Gefühle schon runterholen. Ja, kann ich quasi diesen aufgehitzten Konflikt vielleicht schon ein bisschen besänftigen und ich kann meine eigenen Gefühle da wieder runterkochen. Ja, wenn ich merke, um was geht's jetzt eigentlich wirklich? Was ist denn da jetzt wirklich konkret auf einer neutralen Ebene passiert? Weil es schwingen einfach ganz viele Interpretationen mit, ja, und ganz viele Bewertungen und ganz viele alte Situationen, die Vergangenheit, wie was schon öfters passiert ist. Das ist einfach so in uns drinnen und das schwingt in jeder Kommunikation und in jedem Gedanken schwingt es mit. Und wenn wir alleine das schaffen, das neutral zu bewerten oder mal nur eine Beobachtung für uns anzustellen, dann habe ich schon mal diesen ersten Schritt in Richtung Vogelperspektive erreichen können, ja. Und von oben betrachtet ist einfach eine Situation oft gar nicht so schlimm, als wenn wir da jetzt unser Gedankenrad da mitdrehen lassen.
Ja, total spannend. Das irgendwie hört man ja dann auch auf, sich mit der, also wenn man auf die Metaebene geht, sich damit zu identifizieren. Und das hilft, glaube ich, schon mal im ersten Schritt total, um auch die Gefühle von außen zu betrachten, ja. Und würdest du sagen, gibt es da noch einen Unterschied, zum Beispiel, wenn die Eltern schon getrennt sind? Also rätst du diesen Eltern dann nochmal was anderes oder gilt eigentlich für diese Eltern genau dasselbe?
Ja, natürlich bei getrennten Eltern ist es leider sehr häufig so, dass ja ganz viel Unausgesprochenes da mitschwingt und da einfach im Spannungsfeld der Eltern liegt. Im Prinzip geht es ja wirklich so um eine respektvolle Haltung und auch so dieses Wohlwollen dem anderen gegenüber zu sein, ja, und das zu zeigen. Und wenn ich lerne, diese gewaltfreie Kommunikation zu sprechen oder zumindest so diese innere Haltung zu haben, ja, um das geht es mir eigentlich viel mehr, als wie das jetzt wirklich diese vier Schritte perfekt runterzurattern, sondern diese innere Haltung zu haben von, hey, okay, jeder andere macht gerade was für sich, auch in seinem vermeintlich schlechten Benehmen oder in vermeintlich schlechten Aussagen, ist das jetzt gerade sein bester Versuch, für sich einzustehen oder seine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Und wenn ich diese Grundhaltung habe, wenn ich diese verinnerlicht habe, dann können natürlich auch getrennte Eltern da auf einen respektvollen Weg miteinander umgehen. Ja, und hier geht's wirklich sehr um neutral zu bleiben, professionell zu bleiben, möglichst eine neutrale Kommunikation und auch immer wieder so diesen Fokus auf das Wohlergehen des Kindes zu haben, ja, dass das Kind im Mittelpunkt steht, dass die Diskussionen, die Entscheidungen zum Wohl des Kindes sind Und einfach diese, was ja sehr schnell passiert, diese Loyalitätskonflikte, was dann die Kinder haben, sobald da Trennung im Raum steht oder eben auch schon getrennte Eltern da sind, wenn wir versuchen, den anderen dennoch mit Respekt entgegenzubringen, und das jetzt nicht nur, wenn das Gegenüber da ist, sondern auch in meinem eigenen Alltag, ja, und das bedeutet oft so Augenverdreher zum Beispiel vermeiden, wenn man jetzt über den anderen spricht und die Kinder bekommen das mit, ja, oder einen genervten Seufzer zu unterdrücken oder so diese unterschwelligen Botschaften über einfach diese Missgunst, die einfach dieses Respektlose ausdrückt, das sollte man möglichst vermeiden, weil natürlich jedes Kind will loyal dem Elternteil gegenüberstehen. Und natürlich liebt das Kind den Papa und es liebt natürlich die Mama. Und wenn jetzt der Papa schlecht über die Mama redet, dann steht das Kind total in der Mitte und weiß nicht, auf welche Seite es sich schlagen soll. Ja, natürlich, wenn das Kind jetzt beim Papa ist, will es dem Papa gefallen und dann fängt vielleicht das Kind dann auch schon schlecht zu reden an über die Mutter. Und dann im Umkehrschluss, wenn das Kind dann wieder bei der Mama ist und die Mama redet schlecht über den Papa, dann fühlt es da wieder diese Zerrissenheit, ja, und fühlt es da wieder diese, ich will ja dir zugehörig sein, ich will ja dir gefallen. Also das hat ja ganz viel mit der Bindung zu tun. Und diesen Loyalitätskonflikt, wenn man das versucht zu vermeiden und möglichst gar nicht aufkommen zu lassen, trotz der Trennung, dann ist schon ganz, ganz viel Gutes passiert für die Entwicklung des Kindes.
Ja, super. Danke, dass du das nochmal so auf den Punkt gebracht hast. Und um zurückzugehen zum Kind, hast du Erfahrungswerte, wie sich eine gewaltfreie Kommunikation oder auch eine bewusste Kommunikation und dieses immer wieder auf die Metaebene gehen, wie sich das auch auf das Kind auswirkt, auch aus deiner Arbeit?
Ja, es gibt da auch mittlerweile schon Studien, die zeigen, dass wenn die Eltern respektvoll und gewaltfrei miteinander kommunizieren, dass es viel weniger Verhaltensprobleme gibt. Ja, diese Symptome zeigen sich ganz, also viel weniger, deutlich weniger, und sie weisen auch auf viel bessere psychische Gesundheit auf. Ja, und großer Vorteil eben auch, dass die Kinder dann zu Erwachsenen werden, wo sie selber stabile und zufriedenstellende soziale Beziehungen pflegen können und haben können. Also dazu gibt's wirklich auch schon Belege dazu. Aber ich merke es halt auch in meiner Arbeit mit Eltern. Der erste Schritt ist auch, diese Spannung zu benennen. Da kann sich dann das Kind schon ganz schnell entspannen, ja, wenn das Kind dieses Knistern, was ich zuerst schon angesprochen habe, diese Spannung ständig spürt und dann eben irgendwie ausbricht in Form von eben aggressivem Verhalten oder Schreien oder Wutanfälle. Und wenn da aber mal konkret angesprochen wird, okay, momentan haben es Papa und Mama schwer, ja, wir arbeiten aber daran, wir kümmern uns darum, ja, wir sorgen jetzt dafür und wir bemühen uns beide, dass es jetzt besser wird, dann kann schon ganz viel Erleichterung beim Kind passieren. Und dann kann es sein, dass die ganzen Problemverhalten plötzlich weg sind, ja. Und das finde ich oft total schön, wenn uns auch total befreiend für die Familien, wenn so unterdrückte Konflikte oder unterdrückte Probleme oder die Probleme, die so unterm Teppich gekehrt werden, plötzlich angesprochen werden, da ganz viel schon passieren kann. Alleine nur, dass es da mal ja das Offensichtlichste konkret angesprochen wird. Genau, und es geht halt auch ganz viel um dann die Verantwortung zu sich zu nehmen, ja, weil Kinder, vor allem sehr junge Kinder, die beziehen ja ganz schnell Konflikte auf sich, ja. Klassisches Beispiel, die Eltern streiten sich darum, wie das Kinderzimmer aufgeräumt werden soll oder wer das Kinderzimmer aufräumen soll. Und da geht es eigentlich noch gar nicht um das Kind, aber das Kind glaubt, okay, nur weil ich jetzt quasi das nicht schaffe, dass ich mein Kinderzimmer aufräume oder weil ich das jetzt irgendwie nicht so hinbekommen habe, streiten meine Eltern. Es kann natürlich schon sein in erster Linie, aber im Prinzip geht's ja nicht, also das ist ja immer nur die das i-Tüpfelchen, ja. Das ist nie wirklich die richtige Ursache. Und die Kinder beziehen das aber sehr stark auf sich und das nagt natürlich total an Selbstwertgefühl. Weil wenn das Kind ständig so in dieses Schamgefühl kommt, okay, meine Eltern streiten, weil ich zu dumm bin, weil ich nicht gut genug bin, weil ich das nicht hinbekomme, dann wächst eben das Kind mit einem geschwächten Selbstwertgefühl auf, ja. Und da entstehen Glaubenssätze, die dann eben nicht gesund sind für das Kind und auch nicht für die weiteren sozialen Beziehungen für dieses Kind.
Ja, und das nimmt das Kind eben mit ins Erwachsenenleben hinein und hat dann eine innere Überzeugung, die vielleicht eher nicht so konstruktiv ist fürs Wachstum, ja, und für die Entwicklung. Ja, Birgit, vielen, vielen Dank. Du hast uns hier einen so schönen Überblick und ich finde auch einen konkreten Überblick über die GfK gegeben in Bezug auf Eltern. Ist denn jetzt noch irgendwas, wo du das Gefühl hast, das würdest du unseren Zuhörenden gerne noch mit auf den Weg geben bei diesem Thema? Gibt es da von deiner Seite aus noch was?
Ja, was mir jetzt spontan noch einfällt, ist diese 5-zu-1-Formel. Die mag ich sehr gerne, die wende ich auch für die Kinder an. Also für jede kritische oder schwierige Aussage oder auch für einen Konflikt, wo es jetzt nicht so schön zugegangen ist, braucht es 5 positive Begegnungen, Momente, Kommunikationswege, um diesen einen Konflikt wieder sozusagen aufzuheben. Und wenn man sich das ein bisschen bewusst macht, dann kann da schon mal viel passieren, dass hier auch Beziehungen gut repariert werden können, ja. Weil es gibt keine verletzungsfreien Beziehungen, nicht zwischen Eltern, nicht zwischen Geschwistern, nicht zwischen den Kindern und Eltern. In jeder Beziehung passieren einfach Fehler, passieren menschliche Dinge, die andere verletzen. Und das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist, dieses Bewusstsein zu haben, dass wir diese Beziehungen wieder reparieren, dass wir das wieder gut machen, dass wir in die Verantwortung kommen, dass wir sagen, hey, das ist jetzt nicht gut gelaufen und das tut mir leid, dass das jetzt so passiert ist und ich versuche es jetzt besser zu machen oder ich versuche es anders zu machen oder ich arbeite daran, dass mir das leichter gelingt. Also da wirklich so die Verantwortung darüber zu übernehmen, ja, das gibt eben wieder auch diese Befreiung dieser Scham- und Schuldgefühle dem anderen gegenüber. Und da kann eben das andere gegenüber sich wieder gut entwickeln.
Ach, Birgit, super schöne Abschlussworte. Ich danke dir von ganzem Herzen. Das war ein toller, sehr inspirierender Überblick und ja, vielen Dank, dass du uns auch mitgenommen hast in deine Arbeit und deine Erfahrungswerte mit uns geteilt hast. Ich glaube, das wird sehr, sehr vielen Eltern, die hier gerade zuhören, helfen. Vielen, vielen Dank.
Oh, schön. Ich danke dir.
Und vielleicht sehen wir uns ja auch nochmal bei einem anderen Thema wieder, wer weiß.
Sehr gerne. Bin immer gern bereit, in den Austausch zu gehen. Das macht mir eine große Freude.
Birgit, dann sage ich einen schönen Tag dir noch.
Alles Liebe.
Das war der heutige Podcast zum Thema gewaltfreie Kommunikation, warum viele Eltern falsch miteinander sprechen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, Birgit hat uns nicht nur auf Elternebene, sondern auch auf allen anderen Ebenen der Kommunikation mit unseren Mitmenschen ganz viele praktische Tipps mit auf den Weg gebracht. Und ich glaube, das Wichtigste ist nochmal, dass sie benannt hat, dass die Kinder sehr, sehr häufig die Symptomträger einer solchen Kommunikation sind, wenn sie eher gewaltvoll ist. Und dass das Wichtigste ist, dass man in kleinen Schritten vorangeht und vielleicht die Dinge zu Anfang erstmal aus der Metaebene betrachtet, bevor man quasi zu sprechen beginnt. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig über Feedback freuen und dass ihr diesen Podcast abonniert. Das könnt ihr über Apple Podcasts oder Spotify machen, damit ihr keine Folge mehr verpasst.